Postkarten. Haben wir früher alle gemacht, ne? Postkarten aus dem Urlaub zu verschicken. Das geht ja immer darum, so ein Postkartenmotiv, das soll die Schönheit und die Besonderheit des Urlaubsortes repräsentieren. Etwas Einmaliges sein. Und sie sind natürlich in gewisser Weise auch Werbung. Das ist natürlich nicht in der Intention des Absenders. Damit wird manchmal auch so ein bisschen Quatsch gemacht. Aber das ist ja nicht so. Die Urlauber, die sind einfach nur zufrieden mit der Wahl des Urlaubsortes. Und wir wissen dann natürlich, dass die Realität nie so schön aussieht, so wie auf der Postkarte. Kleiner Einschub, wie sehen eigentlich die Postkarten so von Hildesheim auf? Ich habe mal eine aus den 60er Jahren rausgesucht. Das ist der Marktplatz, ne? Und das sieht heute ganz anders aus. Ne? Das ist heute sieht es so aus. Ne? Das ist also, genau, also da, wo das Hotel Rose war, ne, da steht heute das Knochenhauer Amtshaus. Links ist die Sparkasse zu sehen. Und den Turm von Andreaskirche ist so der Orientierungspunkt. Genau, aber das ist nur ein kleiner Einschub. Urlaubsgrüße aus Hildesheim. So, das hier ist die Wüste im Süden Israels, eigentlich eher eine Steppe. Und in einer ähnlichen Gegend, so ungefähr müssen wir das vorstellen, so sah das aus, die Steppe, in der David immer die Schafe seines Vaters hatte hüten müssen. Und das ist, würde ich mal sagen, das ist jetzt nicht so ein Sehnsuchtsort wie jetzt so eine Insel irgendwo in Thailand oder auch das pulsierende Leben in Berlin. Das ist kein Ort, an dem man freiwillig und gerne hingeht. Eher so ein Ort, wo uns halt einen hinverschlägt. Ein Ort, wo man schaut, wo man möglichst schnell wieder wegkommt. Und bei David, wir wissen, das ging nicht so schnell. Als Jüngster war er dazu abkommandiert gewesen, auf die Schafherden der Familie aufzupassen. Und in dieser Zeit, wo er da lebt, in der Wüste, lernt er auch die Wüste kennen, wie seine Westentasche. Und er bekommt mit, wie er in dieser schwierigen Umwelt überleben kann. Und aus der Wüste heraus wird er dann zum König gesalbt. Ihr kennt die Geschichte von der Berufung. Er wird da direkt weggeholt. Die anderen sind schon beim Feiern. Er wird da irgendwie halt vergessen und muss dann noch hergeholt werden. Und aus der Wüste heraus kämpft er mit dem Riesen Goliath. Und mit diesem Kampf ändert sich dann ja alles für David. Und auf einmal ist er eben nicht mehr in der Wüste. Dann ist er nicht mehr derjenige, der für die Drecksarbeit zuständig ist, sondern Volksheld und erfolgreicher General. Wir haben es gehört, David wurde Schwiegersohn Sauls und die Wüste schien der Vergangenheit anzugehören. Aber dann verliert er nach relativ kurzer Zeit die Gunst Sauls wieder. Und das bedeutet, dass David sich auf einmal wieder in der Wüste findet. Und nicht nur eine Wüste, zuerst lesen wir, David lebt in der Wüste Sif, dann in der Wüste Maon, in der Wüste Engedi und in der Wüste Paran. Also, und diese ganzen Wüsten, die gehen so mehr oder weniger ineinander über. Und wenn wir das uns jetzt mal aus der Postkartenperspektive vorstellen würden, die sehen alle irgendwie gleich aus. Aber David stellt fest, dass jede Wüste anders ist. Jede Wüste hat ihren eigenen Charakter, unverwechselbaren Charakter. Und an jede Wüste muss David sich ein bisschen anpassen, um zu überleben. Ja, David sozusagen ein Spezialist der Wüste, einer, der ganz unten anfängt, sich hocharbeitet bis fast ganz oben und dann auf einmal wieder ganz unten landet. In der Wüste, ein harter, lebensfeindlicher Ort, aber auch der Ort, wo er Zuflucht findet. So erlebt es David, denn für eine Zeit von 10 Jahren, 10 Jahre lebt er in der Wüste. Und so erlebt es übrigens auch Mose in der Wüste Sinai und Jesus in der Wüste Juda. Und ich glaube, wir kennen auch aus unserem Leben Wüstenzeiten. Wir kommen in unserem Leben in Situationen hinein, in die wir nie hineinkommen wollten und müssen dann sehen, uns in diesen Situationen und in diesen Krisen zurechtfinden. Wir sind sozusagen, wir kommen auch sozusagen im übertragenen Sinn an Orte, wo wir nie hin wollten. Keiner von uns lebt in einer stets geordneten und geschützten und sicheren Welt des Erfolges, umgeben von zahlreichen Bewunderern. Unfälle stoßen uns zu, Ängste richten sich gegen uns. Wir laufen unser Leben und dann zack, bis wir in die Wüste kommen. Und ich glaube, es ist im Leben wichtig, dass wir lernen, dass wir die Wüste kennenlernen, ein Gefühl für diese Art von Landschaft entwickeln, herausfinden, was an diesem kargen Ort vor sich geht und uns damit vertraut machen, wie Gott in der Wüste lebt und dann auch die Unterschiede der einzelnen Wüsten kennenlernen. Unser erster Impuls wird normalerweise der sein, dass wir versuchen, der Wüste zu entfliehen. Aber David kann nur deshalb in der Wüste überleben, weil er die Wüste annimmt und weil er sich in ihr auskennt. Und das macht diese Phase im Leben Davids auch so spannend. Und so wie er können wir vielleicht dann auch in der Wüste das Beste finden. Ja, ganz am Anfang, als David geflohen war, hatte er nochmal versucht, bei den Philistern Zuflucht zu finden. Und das war keine gute Idee gewesen. Da kommt er nur ganz knapp durch eine Liste mit dem Leben davon. Und dann heißt es am Anfang von 1. Samuel 22, David ging von dahin weg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Also so ein bisschen hört sich das so an, so wie bei Robin Hood. Ne? Also so die ganzen Außenseiter. Allerdings nicht im Sherwood Forest, so in den Filmen. Das ist ja so bei Robin Hood immer so ein recht fröhliches Leben da in dem Wald. Und hier ist es allerdings der Sherwood Forest hier, das ist die Wüste. Und ja, eine Wüste eigentlich eher so eine Gegend, wo man halt eher alleine überlebt. Und das ist es ja so. Je härter es kommt, desto mehr hast du so diesen Scheuklappenblick, da wo es nur noch geht, dass du halt selbst durchkommst. Und der David, der ist anders, der übernimmt im Augenblick der Gefahr Verantwortung für andere. Zum Beispiel für seine Familie. Also die Familie, die kommt natürlich nicht freiwillig zu ihm. Also das war ja so, ihr erinnert euch noch an die Salbung, ne? Also der Samuel kommt und sagt, hier mit einem deiner Söhne, Isai, habe ich etwas Großes vor. Dann tanzen alle Söhne an und Samuel sagt jedes Mal, nee, das ist er nicht. Und dann wird der Jüngste gesalbt. Und dann in der Goliath-Geschichte, da ist dann der Eliab, der Erstgeborene, da merken wir, der hat so einen richtigen Prast auf den David, der macht ihn richtig böse an. Jetzt kommen sie nicht zu David, weil sie ihn jetzt plötzlich toll finden, sondern weil sie Angst um ihr Leben haben. Die haben Angst, dass Saul sie als Geisel nehmen wird und an ihnen Rache nehmen wird, stellvertretend für David. Und sie sind bei David am sichersten und darum kommen sie ihnen, obwohl sie ihn nicht ausstehen können. Und David schickt sie auch nicht wieder weg, der sagt nicht, jetzt, ja kommt, jetzt seht selbst zu, wie ihr recht kommt. Er bringt seine Eltern über die Grenze nach Moab in Sicherheit und die Brüder bleiben zu ihm. Und ich kann mir vorstellen, dass sie so in der harten Umgebung dann wieder zusammengefunden haben. Und David schickt auch die anderen Menschen nicht wieder weg, die zu ihm kommen. Die werden hier beschrieben als Männer, die unter Druck standen, sowie alle möglichen Leute, die Schulden hatten, die praktisch ihren Grundbesitz verloren hatten, die obdachlos geworden waren oder irgendwie verbittert haben. Und das ist die Truppe, das sind die 400 Mann, die David um sich sammelt. Und wir merken, das ist nicht gerade eine Elitetruppe. Das ist keine GSG 9, sondern das ist ein ziemlich wilder Haufen und wahrscheinlich mehr Querköpfe als Kämpfer, mehr Verschwörungstheoretiker als Krieger. Außenseiter, die es in der Gesellschaft zu nichts gebracht haben, zurückgewiesene Aussteiger. Und mit diesen Menschen lebt David in den 10 Jahren seiner Wüstenzeit zusammen. Die suchen zusammen nach Nahrung, mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger Erfolg. Die hungern, sie essen zusammen, kämpfen und beten zusammen. David übernimmt für die Leute die Verantwortung, die sich ihm anvertrauen. David bringt ihnen die Tricks bei, die er selbst in der Wüste auch kennengelernt hat, die er selbst in seiner Lehrzeit auch gelernt hat, hilft ihnen körperlich in der Wüste zu überleben. Und als jemand, der mit Gott in Verbindung ist, bringt er sie auch wieder mit Gott in Verbindung. Und so wächst aus dieser kunterbunten Ansammlung ungeliebter, wenig liebenswerter Menschen etwas Besonderes. Die Notleidenden, die Verschuldeten, die Unzufrieden werden zu einer hochmotivierten und bemerkenswerten Gemeinschaft, deren Zusammenhalt an anderer Stelle in der Bibel, das wird ausdrücklich erwähnt. Und diese Truppe Davids hier, dieser zusammengewürfelte Haufen, der dann wirklich auch zu einer Truppe wird, der steht in der Bibel für eine Kontinuität. Die Kontinuität nämlich, dass Gott allermeistens nicht diejenigen erwählt, die wir als Menschen erwählen würden. Also das ist ja oft so, immer wenn es in der Gemeinde mit dem Haushalt schwierig wird oder wenn es so um größere Bauprojekte geht oder Haushaltslücken. Ach, es müsste sich mal ein Millionär bekehren. So, aber wen beruft Gott stattdessen? Den umherziehenden Aramäer Abraham. Er beruft die hebräischen Sklaven, die beruft er zu einem Volk. Das zieht sich weiter durch die Bibel drauf. Jesus, der beruft dann nicht die Schriftgelehrten, nicht die Pharisäer. Das waren die Frommen, das war die damalige geistliche Elite. Sondern er beruft Fischer aus Galiläa. Die Galiläer, das waren die damaligen Ostfriesen, kann man sagen. Also auf die hat man immer so ein bisschen so herabgesehen. Sorry für alle Ostfriesen, die jetzt hier sind. Aber ihr leidet da ja auch drunter. Genau. Und Jesus sagt in Matthäus 11, ab Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und in der Schriftlesung haben wir davon gehört, das ist Absicht. Gott beruft ganz bewusst nicht die wichtigen Leute, sondern die Unwichtigen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können, haben wir gehört. Ja, manchmal neigen wir so dazu, uns für Gemeinde zu entschuldigen. Aber das ist nicht das Problem Gottes, das ist unser Problem, wenn uns die Gemeinde peinlich ist. Also ich kann mir vorstellen, vielen wäre damals auch Davids wilde Truppe peinlich gewesen. Aber so eine wilde Truppe ist für uns heute ebenso wichtig, wenn es für uns darum geht, in den Wüsten zu überleben, in die wir hineingeraten. Menschen, mit denen wir uns normalerweise nicht abgeben würden, die sich wahrscheinlich auch nicht mit uns abgeben würden. Manchmal seltsame Menschen, mit denen wir nicht sofort auf einer Wellenlänge liegen. Menschen mit Macken, aber zum Glück mit anderen Macken, als wir sie selbst haben. Und so werden sie dann in der Gemeinschaft, werden sie zu Menschen, die uns gerade dann durch ihre Andersartigkeit in unseren Wüstenzeiten helfen können. Und das sind nicht immer unbedingt nette Leute. Und daran sollten wir uns gewöhnen. So wie David sich daran gewöhnt hat, so wie Mose oder auch Jesus. Am Anfang von 1. Samuel 27 ist dann diese seltsame Truppe auf 600 Mann angewachsen. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Ich lese 1. Samuel 27 ab Vers 1. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seiner Hand entrinnen. Und David machte sich auf und zog mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn Machos, dem König von Gad. Und David blieb bei Achish in Gad mit seinen Männern, ein jeder in seinem Hause. David auch mit seinen beiden Frauen, Ahinoam der Jesreeliterin und Abigail, Nabals Frau der Karmeliterin. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gad geflohen werde, suchte er ihn nicht mehr. Und David sprach zu Achish: Achish, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so mag man mir einen Wohnort geben in einer der Städte auf dem Lande, dass ich darin wohne. Warum soll dein Knecht in der Königsstadt bei dir wohnen? Da gab ihm Achish an diesem Tag Ziklag. Daher gehört Ziklag den Königen von Juda bis auf diesen Tag. Die Zeit aber, die David im Philisterlande wohnte, war 1 Jahr und 4 Monate. Einige Jahre war er Achish nur knapp entkommen und jetzt tritt er in seine Dienste. David tritt in die Dienste der Philister und das ist überraschend. Die Philister, die waren ja ungefähr zeitgleich mit den Israeliten in das Land gekommen. Die kommen wahrscheinlich irgendwie so von der Gegend der griechischen Inseln her. Und die Philister waren den Israeliten militärisch überlegen. Und darum konnten sie sich in den fruchtbaren Ebenen festsetzen. Also wir sehen das hier. So, wir haben hier sozusagen halt den großen Bergrücken und da die große Ebene. Ne? Und die Philister, die sind direkt hier, das ist eine ganz fruchtbare Ebene. Und da kamen die Israeliten nicht hin und die mussten sich, sag ich mal, so mit den Äckern so zufrieden geben. Also im übertragenen Sinn, die Israeliten waren im Harz, die Philister in der Hildesheimer Börde. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und die Philister machten die Israel zu einer Art Kolonie. Israel war wirtschaftlich von den Philistern abhängig. Und darum will Israel ja einen König haben, um sich aus dieser Abhängigkeit lösen zu können. Die Philister, die sind in der Bibel, sind sie das Gegenmodell zu dem Volk Gottes. Und ausgerechnet diesem Erzfeind schließt sich David an. Aus Sorge am Ende Saul doch noch in die Hände zu fallen. David, wo ist dein Gottvertrauen? Könnte man fragen. Und damit ist noch nicht mal das Ende der Fahnenstange erreicht. David führt darüber hinaus Achish noch an der Nase herum. David gibt vor, sein eigenes Volk verraten zu haben und er gibt vor, die Dörfer der Israeliten auf seinen regelmäßigen Raubzügen zu plündern. Und tatsächlich überfällt er Dörfer von israelitischen Feinden. Und er bringt in diesen Dörfern alle Menschen um, damit die niemand verraten kann und schleppt die Beute, darunter auch sehr viel ursprüngliches israelitisches Eigentum, zu Achish und teilt mit ihm. Also wenn das heute irgendwie an die Presse käme, also wir können uns vorstellen, was passieren würde. Ne? Achish gibt ihm zum Dank die Stadt Ziklag. Tja, was soll man von David halten? In den theologischen Kommentaren zu diesem Text gibt es zwei Argumentationslinien. Die einen, die argumentieren moralisierend. Für sie ist dieser Weg Davids ein geistlicher Abstieg. David sollte es doch eigentlich besser wissen. Gott hat ihn doch schon so oft bewahrt. Warum zweifelt er nun an Gott? Damit gefährdet er doch seine Berufung als Israels Gesalbter. Und die anderen, die argumentieren eher so ein bisschen säkularisierend. Sagen, Mensch, der David, das ist schon ein kluger Kerl. Der hat Realitätssinn. Der schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Er begibt sich in Sicherheit, kann seinen Frauen einen höheren Lebensstandard bieten und schafft es noch, den Philisterkönig für eigene Zwecke zu missbrauchen, ohne als Betrüger entlarvt zu werden. Schließlich ist im Krieg und in der Liebe alles erlaubt. David kann man nicht aufhalten, egal was er macht. Das sind so die beiden Auslegungslinien. Entweder so hier dieser Abstieg oder die Klugheit halt von David. In dem Text selbst finden wir keine Wertung. Da wird einfach nur berichtet, was passiert. Und es fehlt sogar jeder Hinweis auf Gott. Das finden wir auch oft in der Bibel. Also das könnte ja sein, dass da noch sowas steht wie: Und der Herr sah, was David getan hatte und reagierte so oder so. Und erst so, wenn man dann so die ganze Geschichte lesen, dann wird deutlich, es geht ja nicht um Davids schludrige Moral oder es geht auch nicht um seinen Einfallsreichtum, sondern es geht um Gottes Heil. Gott ist überall mit David. David, der lebt irgendwie, der tut, was er tun muss, er so gut wie er kann, überleben unter Bedingungen, die sind ungünstig für ihn. Er schwimmt mit. David lehnt sich nicht gegen die grausame, gotteslästerliche Kultur der Philister auf. Er spielt aber auch nicht den Moralapostel und sagt, Achish auch nicht, du, meine Kämpfer, die sind gewaltfrei. Ja? Die kleben sich höchstens irgendwo an. Nichts dergleichen. David passt sich den Philistern voll und ganz an. Und der Erzähler sagt nicht, dass das die richtige Entscheidung ist, sondern er sagt nur, dass David so handelt. Und das Entscheidende für uns heute ist, dass unter diesen Bedingungen Gottes Pläne erfüllt werden. Gott wacht über David. Gott hält ihn davon ab, den Bund Gottes zu brechen. Gott wacht darüber, dass David seiner Berufung treu bleibt. Gott bewirkt das Heil. Und das Entscheidende auch für uns heute in unserem geistlichen Leben ist nicht das, was wir für Gott tun, sondern das, was Gott für uns getan hat und was er für uns tut. Und das macht sich ja für uns heute halt an Jesus fest. Daran, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Daran, dass Jesus uns vergibt, dass Jesus uns durchträgt, dass er uns sein Heil schenkt, ohne unser Zutun. Aber es ist klar, ich möchte auch nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das ist jetzt hier, also man könnte jetzt ja sagen, ach, dann darf ich ja machen, was ich will. Diese Geschichte ist keine Erlaubnis der Bibel, sich einfach an die bestehende Kultur anzupassen. Im Gegenteil, wir werden wiederholt ermahnt, uns nicht dieser Welt gleichzustellen. Aber es ist eine andere Geschichte, was mit uns passiert, wenn wir plötzlich von einer Kultur um uns herum überwältigt werden und keinen Ausweg sehen. Es ist eine Geschichte darüber, dass Gott uns im Verborgenen versorgt, dass Gott hinter den Kulissen für uns arbeitet und für uns Dinge tut, die wir selbst nicht tun können. Seine Liebe und seine Fürsorge für uns hängen nicht von unserem Wohlverhalten ab. Ja, jetzt könnte man ja sagen, okay, Christoph, du bist ja der Theologe, du bist ja sozusagen immer im Haus Gottes unterwegs. Aber ich habe das in den Jahren vor meiner Berufung in dem hauptamtlichen Dienst erlebt. Ich habe damals in einem Architekturbüro gearbeitet und das war ein komplett unchristliches Umfeld. Und das hat mich auch beeinflusst. Ich habe natürlich damals auch an Gott geglaubt. Ich bin sonntags in den Gottesdienst gegangen, habe in der Gemeinde mitgearbeitet, habe mir diese Mitarbeit auch etwas kosten lassen. Aber wenn ich heute zurückschaue, habe ich mir damals auch Dinge geleistet, für die ich mich heute schäme. Ich habe mich in vielen Situationen eben nicht von der Welt distanziert, sondern habe mich angepasst und es noch nicht mal gemerkt. Aber die Menschen meiner Umgebung, die haben das durchaus mitbekommen. Und diese Jahre sind für mich im Rückblick kein Grund, stolz zu sein. Und das ist kein Verdienst von mir, dass ich da rausgekommen bin. Gott hat mich da durchgetragen. Ich glaube, es gibt heute auch eine Menge Männer und Frauen, die unter der Schutzherrschaft eines Achish von Gad leben. Vielen von ihnen ist das schmerzlich bewusst und haben deswegen ein schlechtes Gewissen. Sie fühlen sich schuldig, aber wissen auch nicht, was sie anderes machen können. Vielleicht arbeitest du in einer Firma, die mit ihren Geschäften das Reich Gottes mit Füßen tritt. Vielleicht bist du mit einem Menschen verheiratet, der den Namen Jesus hast. Vielleicht bewegst du dich mit Menschen, die mit Gott nicht viel anfangen können. Und es ist auch schon grundsätzlich so, allein dadurch, dass wir in Deutschland leben, sind wir tief verstrickt in ein Wirtschaftssystem, das die Armen der Welt ausbeutet und Unterdrückung ignoriert und die Umwelt massiv schädigt. Hauptsache nur das investierte Geld ist sicher. Und ich bin mir sicher, viele, die hier sitzen, leben oder haben vielleicht schon unter einem Achish von Gad gelebt und vielleicht sogar länger als David 16 Monate. Und trotzdem ist Gott fähig, seine Pläne in unserem Leben auszuführen, auch wenn wir ihm nicht einmal den kleinen Finger reichen können, um dabei zu helfen. Besser noch, Gott erwirkt unser Heil, auch wenn wir das tun, wenn das, was wir tun, auf der falschen Seite zuzukommen scheint. Und eine Sache allerdings macht David in dieser Zeit richtig. Und zwar bittet er Achish um eine eigene Stadt für sich und seine Leute. Und er erhält die Stadt Ziklag. Das ist ja so die Ausgrabung. So sieht das aus. Hat man vor 4 Jahren oder 5 Jahren gefunden. Und die Stadt Ziklag wird für ihn und seine Leute die feste Basis. Und man könnte auch sagen, das wird seine Kirche. Ein Ort mitten im Feindesland gelegen, an dem andere Regeln gelten. Ein Ort, an dem Davids Leute sich nicht verstellen müssen. Ein Ort, an dem die richtigen Werte gelten. Ein Ort, der anders ist als die Umgebung. Ja, aber nur dadurch, dass es Ziklag ist, ändert ja kein Mensch seinen Charakter. Davids Truppe ist nach wie vor, das ist eine wilde Truppe. Aber das ist Kirche. Ziklag ist Kirche. Ziklag ist hier sozusagen. Ziklag bewahrt uns davor, uns vollkommen der Welt gleichzustellen. Und das ist oft das, so wie wir Gemeinde auch erfahren. Gemeinde ist oft zwangsweise eine Oase, eine Quelle des Heils mitten in der Wüste. Aber Gemeinde ist auch oft eine Adresse, an der wir, wenn wir es ernst meinen, unter Leuten landen, die unter Druck stehen, so wie alle möglichen Leute, die Schulden haben oder verbittert sind. Oder wie Paulus es sagt, aus menschlicher Sicht törichte, schwache, eher ungebildete als gebildete, eher unbedeutend als einflussreich. Ja, und ich würde sagen, wir sind auch so eine Ziklag-Kirche, wie der amerikanische Theologe Eugene Peterson es einmal ausgedrückt hat. Also viele Kirchen heißen gar nicht so. Sie heißen Christuskirche, sie heißen Erlöserkirche, wir haben ja St. Andreas, ja, und so weiter. Aber Ziklag-Kirche habe ich noch nie gehört. Und ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst. Und ich bilde mir manchmal ein, das ist ja auch so, ich bin die große Ausnahme, ich bin der einzige Nette unter einem Haufen von seltsamen Menschen. Ich bin sozusagen der einzige David unter lauter ausgestoßen. Und dann bin ich manchmal enttäuscht, warum beruft Gott nicht mehr nette Menschen? Aber David, das ist doch auch ein Außenseiter, das ist doch auch ein Ausgestoßener, das ist doch auch ein Ungeliebter, ein Außenseiter. Das christliche Leben ist nie nur meine eigene Geschichte, es ist eine Zusammenstellung von Geschichten. Und in der Gemeinschaft mit anderen erfahre ich meine eigene Geschichte. Und das beeinflusst sich immer gegenseitig. Ja, es ist immer so in der Gemeinde, es kommen ganz viele Gefühle zusammen. Not, Schulden, Unzufriedenheit, das ist kompliziert, aber es führt kein Weg dran vorbei. Trotzdem sind wir eine Mannschaft, eine Truppe. Und wir suchen nach der Bedeutung für unser Leben. Uns verbindet die Erfahrung, dass wir den roten Faden ergriffen haben und ihm folgen. Uns verbindet die Erfahrung, dass Christus für uns gestorben ist, dass wir das erkannt haben. Wir haben die gute Botschaft gefunden, dass Gott ist gnädig. Keine Schuld ist so groß, dass er uns nicht vergeben kann. Und auch wenn wir immer wieder, sag ich mal, ja, mit einer Sache immer wieder zu kämpfen haben, gerade dazu nehmen wir doch das Abendmahl. Gerade dann, wenn wir eigentlich, ja, treu bleiben wollen und es nicht schaffen, gerade dann sollen wir uns das stärken lassen. Gott ist gnädig. Ja, für uns seltsame Menschen. Aber eben auch, wir sind Menschen, die wollen nicht auf sich allein gestellt in einer feindlichen Umwelt überleben. Als ich jung war, da gab es die Rambo-Filme, einer allein gegen alle. Wer hat die mal gesehen? Ja, so die Älteren unter euch. DJ, ich hätte jetzt gedacht, aber du kennst sie gar nicht mehr, gell? Oder? Doch, kenne ich, aber ich will die Reihe schon ganz gut gucken, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ach so, bist noch nicht dazu gekommen. Hast noch nichts verpasst. Also wir wissen alle, wir sind keine Rambos, ja? Und wir brauchen die anderen, ja? Wir schaffen das nicht allein gegen alle, ja? Da ist er irgendwie da in seiner Höhle und dann kommen ganz viele rum und der schafft es, sich da freizuschießen. Also manchmal, wir haben es vorhin gehabt, Gisel hat uns die Fragen gestellt, man leidet an der Gemeinde. In jeder in der Gemeinde, in der ich bisher war, ist das der Fall. Das ist nicht nur hier so. Jede Gemeinde ist durch und durch so, wie sie in 1. Korinther beschrieben wird oder auch wie sie da bei der Truppe David so beschrieben wird. Leute, die mürrisch sind, die sich beklagen, die treulos sind, auf die man sich nicht verlassen, sind Menschen, die vom Zweifel geplagt sind, von der Sünde gebeutelt werden, langweilige Moralapostel, flotte, ja, Säkularisierer, die immer, sag ich mal, sich anpassen. Aber manchmal ist es so, dass dann in diese Ansammlung von Charakterköpfen auf einmal ein Licht hineinscheint und dann diese Truppe anstrahlt. Und dann sehe ich noch etwas anders. Dann sehe ich auf einmal ungewöhnlichen Mut, eine Tugendhaftigkeit, die sich in einem widrigen Umfeld auch behauptet. Ich sehe heiligen Lobpreis, ich sehe freudiges Erdulden, beständiges Gebet und unermüdlichen Gehorsam. Manchmal sehe ich in der Gemeinde Christus, in den Menschen, die Gott mir als Geschwister beiseite gestellt hat. Manchmal sehe ich ganz viele Menschen, die inmitten einer feindlichen Welt oder in einem schwierigen Umfeld auf die Gnade Gottes hinweisen, auf die Liebe Gottes, des Schöpfers, unserem Vater im Himmel. Und diese Augenblicke, für diese Augenblicke lohnt es sich. Und das macht Ziklag für mich zu einem Ort, wo ich immer wieder hin will. Das ist dann kein Ort, der auf einer Ansichtskarte attraktiv wird. Oder vielleicht auch kein Ort, wo man stolz sagt, ah, ich war da gewesen. Ja, also manche Karten werden ja auch verschickt, so ein bisschen so als Angabe. Ja? Aber trotzdem ein Ort, an dem man sehr gut leben kann. Und ein Ort, zu dem man immer wieder gerne hingeht. Amen.